Es gibt Sätze, die dein Leben verändern, und es gibt auch solche, die das Potenzial haben, dein Leben zu zerstören. Ich denke da zum Beispiel an Sätze wie: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind angenommen. Der Studienplatz, der Job, die Wohnung, der Traum ist in Erfüllung gegangen und wird endlich Wirklichkeit. Oder ein Satz wie: Schatz, ich bin schwanger. Freude, Überraschung, vielleicht auch Angst, wie es wohl werden wird. Auf jeden Fall alles ändert sich. Aber ich denke auch an Aussagen wie: Wir müssen reden. Ich habe jemand anderen kennengelernt. Ein Beziehungsende in einem Satz formuliert. Oder auch an Sätze wie: Es tut mir leid, der Tumor ist bösartig. Ein Arzt, ein Satz und dein Leben hat plötzlich eine komplett andere Richtung. In unserem heutigen Text geht es auch um eine lebenserschütternde Aussage. Letzte Woche haben wir uns in Matthäus 7, die Verse 15 bis 20, wir sind nach wie vor in der Bergpredigt gegen Ende, da haben wir uns angeschaut, was Jesus zu Irrlehrern sagt. Jesus warnt dort vor falschen Propheten, Menschen, die sich als Gottesboten zwar ausgeben, aber in Wahrheit zerstören sie die Gemeinde. Sie sehen vielleicht aus wie Schafe, sie sind sanft und harmlos, so scheinen sie, aber unter dem Fell sind es in Wirklichkeit Wölfe. Und das Entscheidende, das sagt Jesus hier, das sind ihre Früchte, ihr Charakter, ihre Taten, das, was wirklich in ihnen lebt, in ihnen drin ist. Und heute geht Jesus nun noch einen Schritt weiter auf uns zu, auf dich und mich, und er spricht nicht mehr über Leiter, sondern über uns alle. Und er stellt eine Frage, die niemand ignorieren kann, nämlich: Bin ich wirklich ein Jünger oder spiele ich es vielleicht nur vor? Lass uns mal den Text lesen, Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Könnt gerne in den ausliegenden Bibeln mitlesen. Ich werde heute aber mal in der Elberfelder vorlesen, weil ich denke, das stört euch nicht. Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Dort spricht Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Harte, herausfordernde Worte. Und wir wollen heute prüfen, ob unser Glaube mehr Schein oder wirkliches Sein ist und warum die Antwort auf diese Frage alles entscheidet. Das ist keine Drohung, die uns heute begegnet, sondern es ist eine Einladung. Eine Einladung zu echtem Leben mit Jesus. Und diese Einladung kommt in drei Fragen. Das ist unsere heutige Gliederung, auch die Struktur der Predigt. Die erste Frage ist: Warum kommst du in den Himmel? Die zweite Frage ist: Täuschst du dich selbst? Und die dritte Frage ist dann: Kennt dich Jesus? Warum kommst du in den Himmel? Täuschst du dich vielleicht selbst? Kennt dich Jesus? Und die Predigt habe ich überschrieben mit: Bist du mehr Schein als Sein? Lass uns mal mit dem ersten Punkt starten. Kommst du in den Himmel? Warum würdest du in den Himmel kommen? Jesus sagt hier in Vers 21: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Jesus warnt hier also: Nicht jeder, der sich zu ihm bekennt, gehört wirklich zu ihm. Er sagt also, dass viele, die sich vielleicht für Christen halten, gar keine sind. Und das ist für uns erstmal verstörend, wenn wir sowas lesen. Herr, Herr, das ist diese doppelte Anrede, das macht eine Dringlichkeit deutlich, ja? Aber es ist nicht automatisch ein rettender Glaube, der damit ausgedrückt wird. Herr meint ja so viel wie Gebieter oder sogar Eigentümer, Besitzer, auf jeden Fall eine Autoritätsperson, die hier angesprochen wird. Und bei Jesus ist es viel mehr als nur ein höflicher Titel. Aber er kann eben auch oberflächlich gebraucht werden, sehen wir hier. Und Jesus macht deutlich, er hat die Verfügung darüber, zu entscheiden, wer ins Himmelreich kommt und nicht. Zum ersten Mal im Matthäusevangelium nennt er Gott mein Vater. Sonst hat er immer von eurem Vater gesprochen. Hier sagt er ganz bewusst mein Vater. Und das zeigt die Autorität an dieser Stelle, die er mitbringt, zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Er ist Richter im Auftrag seines eigenen Vaters. Was meint das Reich der Himmel? Das ist letztendlich Gottes Herrschaft, jetzt schon erfahrbar hier auf Erden, aber eben vollendet dann eines Tages am Gerichtstag. Und dort haben wir jetzt quasi auch die Blende rein. Wir gucken mal, wie das sein wird am Gerichtstag und was für Personen dort auftreten. Und die große Frage, die wir uns dann stellen werden, ist, was bedeutet es eigentlich, den Willen des Vaters zu tun? Dazu kommen wir gleich. Aber grundsätzlich machen wir uns nochmal vor Augen, malen wir uns vor Augen, dass hier Menschen sind, die Herr, Herr rufen. Also Leute, die es wirklich ernst meinen. Leute, die Jesus ihren Meister nennen. Aber Jesus macht eben klar, Worte allein, die sind nicht genug. Es geht hier nicht um den Tonfall, sondern es geht um den Inhalt deines Lebens. Jetzt könnte man sich fragen, aber bedeutet das nicht eigentlich, Jesus als Herrn anzuerkennen, dass du dann Christ bist? Ich glaube, an dieser Stelle macht Jesus deutlich, nein, nicht unbedingt. Denn Worte allein retten nicht. Ein bloßes Lippenbekenntnis, nur weil jemand das sagt, reicht es nicht. Der Titel Herr, der wird hier erst durch Gehorsam gefüllt. Und nicht nur durch den bloßen Gebrauch. Christ ist, wer Jesus nicht nur benennt, sondern ihm auch folgt. Das lesen wir unter anderem Lukas 6, Vers 46, da heißt es: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Eine leere Worthülse. Und dann, wie gesagt, sagt er mein Vater zum ersten Mal im Matthäusevangelium und er allein entscheidet, wer in das Reich kommt. Er allein offenbart den Willen Gottes. Doch was genau bedeutet es jetzt, den Willen des Vaters zu tun? Wie kann ich den Willen des Vaters eigentlich tun, wenn wir doch alle wissen, dass wir nie perfekt sein werden und dass niemals den Standard Gottes niemals erfüllen werden? Die Bibel lehrt uns, dass wir den Willen Gottes tun, in erster Linie, indem wir an Jesus Christus glauben, in ihm bleiben und aus seiner Kraft leben. Nicht um angenommen zu werden, sondern weil wir es bereits sind. Den Willen zu tun bedeutet also nicht, dass Perfektion von uns erfordert wird, sondern schlicht ein echtes Vertrauen in Jesus, der Glaube an Jesus. Es geht nicht darum, sich den Himmel zu verdienen. Das ist hier nicht gemeint, sondern es geht um eine Beziehung. Um eine Beziehung zu Jesus. Den Willen zu tun heißt also, ich nehme Jesus ernst, ich glaube ihm, ich richte mein Leben nach seinen Worten aus. Und in der Bergpredigt hat Jesus diesen Willen des Vaters erklärt. Es ist ein Leben, das von innen heraus verändert ist und nicht nur das Verhalten, sondern es geht ums Herz, es geht um Motive, es geht um Entscheidungen. Das Neue hier ist eben, dass er Jesus an dieser Stelle beansprucht, der Einzige zu sein, der den Willen Gottes vollkommen kennt. Er ist hier nicht nur der Lehrer in der Bergpredigt, sondern er stellt sich hier als Richter vor. Als Richter, der entscheidet, wer ins Himmelreich kommt. Und der Wille des Vaters beginnt eben mit dem ersten Schritt, an Jesus zu glauben. Das macht Johannes 6, Vers 29 auch deutlich. Dort heißt es, Jesus spricht da, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ohne diesen Schritt sind alle anderen Schritte nur Fassade. Der Wille Gottes beginnt mit dem Glauben an Jesus. Das heißt, Jesus als Sohn anzunehmen, in ihm zu bleiben. Und wir tun diesen Willen Gottes, indem wir aus der Gnade leben, im Glauben an Christus und von Herzen sein Wort nachfolgen wollen. Ihm vertrauen, ihm folgen und ihm aus Liebe gehorchen. Hebräer 13, 21 möchte ich da noch anführen. Der hat mir sehr geholfen, das besser zu verstehen. Dort heißt es, Gott rüstet uns aus, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Das bedeutet, all die, die wahrhaft in Jesus Christus sind, die bekommen durch Gottes Gnade die Kraft dazu, seinen Willen auszuführen und auszuüben. Es ist nichts, was du und ich mir verdienen können, sondern es ist etwas, was Gott wirkt, weil dort eine Beziehung besteht. Eine Beziehung, die sich gründet auf das Vertrauen in Jesus. Es geht hier also nicht um Moral, sondern es geht um eine Herzensverwandlung. Jemand sagt einmal, Christus kam nicht, um uns zu besseren Menschen zu machen, sondern um uns zu völlig neuen Menschen zu machen. Darum geht es hier. Und ich denke, wir müssen das immer wieder neu gesagt bekommen, denn wir leben in einer Leistungskultur, in einer Leistungsgesellschaft. Bewerbungen, Lebensläufe, Zeugnisse, alles muss irgendwie zeigen, dass wir es wert sind. Und wir definieren uns über Titel, über Erfolg, über Image. Und wir denken ganz schnell, Gott tickt vielleicht auch so. Also wenn ich religiös genug bin, wenn ich versuche, gewisse Dinge zu erreichen, dann wird er mich annehmen. Aber Jesus geht hier härter gegen Heuchelei vor als jeder Kritiker der Kirche. Er macht deutlich, eben nicht jedes Herr zählt. Viele in unserer Kultur mögen vielleicht denken, ich bin doch ein guter Mensch, ich glaube an Gott und ich gehöre so auch irgendwie dazu. Aber das ist eben ein moralischer Aspekt, also wenn wir uns allein auf unsere Moral verlassen und eben nicht das Evangelium. Das Evangelium sagt, du bist gerettet, weil Christus für dich getan hat, was du nie könntest. Und das verändert alles. Unser Gehorsam, der wird nun eine Antwort auf das, was schon geschehen ist und eben keine Eintrittskarte in den Himmel. In einer Leistungsgesellschaft wie der unsrigen ist das revolutionär, denn du musst dich nicht mehr beweisen. Der Himmel ist kein Preis für irgendwelche richtigen Worte. Er ist ein Geschenk, teuer erkauft durch Jesu vollkommenen Gehorsam. Und wenn du zu ihm gehörst, dann teilt er seine Gerechtigkeit mit dir. Und lieber Christ, ich glaube, Jesus will dich an dieser Stelle von der Last befreien, dich ständig selbst zu rechtfertigen. Frag dich nicht zuerst, was du für Gott getan hast, sondern ob du überhaupt in Jesus bist. Du kannst Gott nicht beeindrucken. Er schenkt Rettung und zwar nicht als Lohn. Prüfe nicht zuerst, was du tust, sondern warum du es tust. Wer den Willen Gottes tut, der lebt nicht aus Angst, ihn zu verlieren, sondern aus der Freude, schon angenommen zu sein. Wer den Willen Gottes tut, der lebt nicht aus der Angst, ihn zu verlieren, sondern aus der Freude, bereits angenommen zu sein. Und diese Freude, die gibt der Heilige Geist. Er bewirkt den Gehorsam, den Gott will. Deswegen prüfe, lebst du aus Gnade im Gehorsam oder vielleicht doch im Pflichtbewusstsein ohne eine wirkliche Herzensbeziehung zu Jesus, vielleicht im Hamsterrad religiöser Selbstrechtfertigung, wo du es dir insgeheim doch versuchst zu verdienen? Frage dich, will ich Gottes Willen tun, weil ich ihn liebe oder um mich zu beweisen? Und wir merken jetzt im nächsten Vers, selbst der große Dinge für Jesus tut, kann sich täuschen. Das ist unser nächster Punkt. Punkt 2, täuschst du dich selbst. Vers 22. Ich lese nochmal eben den Vers vor. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt oder durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Jesus malt hier ein Bild vom Tag des Gerichts, an dem er als Richter auftritt. Und viele werden eben dann quasi sich selbst verteidigen wollen. Und sagen, ja, Moment mal, aber wir haben doch in deinem Namen viele Werke getan. Und trotzdem reicht es nicht, macht Jesus hier deutlich. In deinem Namen, das wird dreimal wiederholt, das klingt irgendwie echt. Und sie beziehen sich damit ja auch auf Jesu Autorität. Und doch kann es ein leeres Etikett sein. Es kann Etikettenschwindel sein. Es kann missbraucht werden. Das sehen wir auch in der Bibel. Prophetie, Exorzismus, Wunder, das waren damals Siegel von geistlicher Autorität. Wer das getan hat, das war ja, eine Figur, zu der man aufgeschaut hat. Jemand, der scheinbar eine echte Verbindung zu Gott hat. Aber Gott kann auch Unbekehrte gebrauchen, um so etwas zu wirken. Das sehen wir zum Beispiel bei Bileam im Alten Testament. Ein Propheten, der nicht wirklich gläubig war an den Gott Israels, aber von ihm gebraucht worden ist, um prophetisch zu wirken. Und wir sehen es auch an Judas. Einer der Zwölfen, der auch losgeschickt worden ist, um Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und doch hatte er keine lebendige Beziehung zu Jesus. Die Werke wirken vielleicht beeindruckend, aber sie können aus dem falschen Herzen kommen. Jetzt können wir uns trotzdem fragen, wie können denn Menschen im Namen Jesu wirken, wenn sie ihn nicht kennen? Da müssen wir eben uns vor Augen führen, Gott ist souverän und Gott kann auch durch Nichtgläubige wirken. Er kann wirken durch wen er will und wann er will. Das ist kein Zeichen dafür, dass diese Person eine lebendige Beziehung zu Jesus hat. Es gibt auch dämonische Nachahmungen. Matthäus 24, Vers 24 warnt uns davor, vor falschen Wundern durch Irrlehre. Auch das gibt es. Also letztendlich religiöse Kraftakte, die sind kein Beweis von wahrhafter Wiedergeburt. Wahre Jüngerschaft, die zeigt sich in beständiger Treue und Liebe zu Christus. Werke, ersetzen diese Beziehung nicht. Das wird hier deutlich. Jetzt könntest du einwenden, ja, Moment mal, aber werden wahre Jünger nicht eigentlich an ihren Taten erkannt? Und diese Taten scheinen doch gut gewesen zu sein. Schon, das ist richtig, das sagt uns die Bibel, aber es geht immer noch um die Art der Frucht. Auch darum ging es letzten Sonntag. Denn das Herz und die Motivation sind entscheidend dahinter. Nicht alles, was gut aussieht, ist auch die Frucht des Geistes. Wahre Jünger bringen Frucht, aber die Art der Frucht ist eben entscheidend. Matthäus 7, 15 bis 20, also der Abschnitt vor uns, der letzten Sonntag von Matthias gepredigt worden ist, der unterscheidet zwischen guten und schlechten Früchten. Taten sind notwendig, aber nicht jedes sichtbare Werk ist Frucht des Geistes. Es geht nicht nur um das, was getan wurde, sondern aus welchem Herzen heraus es getan worden ist. Und die Täuschung liegt darin, dass Werke im Namen Jesu äußerlich vielleicht richtig wirken, aber innerlich aus Selbstsucht ohne wahre Beziehung geschehen. Und auch da fühlen wir uns vielleicht ertappt. Unsere Kultur, sie liebt Performance. Heute zählen sichtbare Erfolge, Likes, Projekte, Ehrenamt. Hauptsache, es sieht irgendwie gut aus. Wir lieben die Bühne. Und auch im Glauben können wir davon getrieben sein, etwas zu zeigen. Wir suchen vielleicht die Anerkennung anstatt die Nähe zu Christus. Warum ist das so? Warum tun wir das? Warum tendieren wir dahin? Ich glaube, ein Grund ist, weil wir Sicherheit wollen, aber ohne uns Christus ganz auszuliefern. Wir setzen oft unser Vertrauen auf das, was wir tun, weil es uns irgendwie Kontrolle gibt. Sicherheit ohne Selbsthingabe. Aber Jesus sagt, das ist eine Illusion. Wahre Sicherheit gibt es nur, wenn wir unser Herz ihm ganz geben und nicht unseren Lebenslauf. Jesus entlarvt hier die religiöse Show und macht deutlich, dein Lebenslauf, der rettet dich nicht. Ohne Christus kann man sagen, sind unsere Werke quasi wie Plastikblumen. Die sehen irgendwie gut aus, von weitem scheinen die auch echt zu sein, aber sie haben eigentlich kein Leben in sich. Jesus allein gibt uns Saft und Kraft. Er ist der Weinstock, aus dem die Frucht wächst, die bleibt. Und die Lösung ist nicht, mach noch mehr, tu noch mehr, streng dich an, sondern bleib in Jesus. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wer in ihm bleibt, der bringt Frucht. Aber Frucht ist eben immer das Ergebnis aus der Verbindung zu ihm und nicht irgendwie ein Ersatz für sie. Deswegen bleib nah bei ihm und nicht bei deiner Leistungsliste. Hüte dich vor dieser Selbsttäuschung und prüfe dich, tue ich Dinge aus Liebe zu Jesus oder für meinen Ruf? Was ist der Grund dafür, dass ich den nächsten Dienst in der Gemeinde annehme? Und wie viel Zeit verbringe ich, wie wir es heute gehört haben, im Gebet, um die persönliche Beziehung zu meinem Herrn und Retter zu vertiefen? Suche Erfüllung in Christus und nicht in Erfahrungen oder charismatischen Erlebnissen. Auch das hier wird im Rande ja deutlich. Wir haben hier vor allem es mit charismatischen Ereignissen zu tun, Wundern, die wirklich großen Eindruck machen können. Und ich denke, auch da stehen wir in der Gefahr, ja, den Wunsch zu haben, die Sehnsucht danach zu haben, sowas zu erleben, weil wir dahin tendieren, zu meinen, da wo so etwas geschieht, da wo ich so etwas tun kann, da ist echtes Leben, da ist die besonders tiefe Verbindung mit Jesus. Aber der Text macht deutlich, lass dich nicht täuschen davon. Sichtbare Wunder und Zeichen sind nicht unbedingt ein Zeichen für die lebendige Beziehung zu Jesus. Timothy Keller hat mal gesagt, es gibt zwei Wege, sich von Gott fernzuhalten. Der eine ist klar, das ist die offene Rebellion gegen Gott. Der andere ist aber die selbstgerechte Religiosität. Und vielleicht sitzt du hier und gehst einen dieser Wege. Dann lass dir gesagt sein, religiöse Leistung, deine Leistung, die ersetzt keinen rettenden Glauben. Du wirst eines Tages vor Jesus stehen und er wird dieses harte Urteil über dich fällen, wenn du meinst, dass deine Leistung dich retten könnte. Auch deine besten Werke können dich nicht retten. Komm zu Jesus, er allein gibt dir wahres Leben. Und am Ende zählt nicht, was wir für ihn getan haben, sondern ob er uns kennt. Das macht uns der dritte Punkt deutlich. Kennt dich Jesus in Vers 23. Ich lese das mal nochmal vor. Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus sagt hier und spricht das Urteil als Richter. Also er hat ja schon davor das Urteil letztendlich gesprochen, dann kam nochmal ein Einwand und jetzt kommt das endgültige Urteil. Ich habe euch nie erkannt, geht weg, ihr Gesetzlosen. Und das ist ein endgültiges Gerichtswort. Ohne Ausnahme, es gibt keine Möglichkeit der Umkehr mehr. Jesus bekennt in dem Sinne, dass er endgültig sein Urteil hier ausspricht. Das ist öffentlich, es ist autoritativ. Jetzt könnte man fragen, warum werden diese Personen als Übeltäter bezeichnet, wenn sie doch scheinbar gute Werke gewirkt haben? Er tut das, weil das Herz ihm nicht gehört. Äußeres Gute ohne wahre Nachfolge, das ist Gesetzlosigkeit, das ist übel. Weil das Gute eben äußerlich war, aber ihr Leben von einer Gesetzlosigkeit geprägt war, kann er sie so nennen. Ihre Werke, die waren eine fromme Fassade, kann man sagen. Ihr Herz, es stand gegen Gottes Willen. Und Gesetzlosigkeit, was er hier sagt, meint nicht konkret Gesetzesbrüche, also dass sie willentlich das Gesetz gebrochen haben, sondern eben ein Leben getrennt vom Willen Gottes. Ein Lebensstil, der gegen Gottes Willen in ihren Herzen gerichtet war, weil sie eben aus eigener Kraft versucht haben, den Himmel zu verdienen, anstatt in der Beziehung zu Jesus. Und die Bibel macht hier deutlich, dass man sich derart täuschen kann. Man spielt sich selber was vor, ist nicht ehrlich zu sich und lebt in einer Scheinrealität. Und ich glaube, diese Stelle ist ein harter Realitätscheck für uns alle. Man kann nämlich mitten im religiösen Leben stehen und trotzdem Jesus nicht kennen. Auch da ist die Bibel klipp und klar, dass wir auch unter unseren Gemeinden Menschen haben, die nicht zu Jesus gehören. Selbsttäuschung ist ein wiederkehrendes Thema in der Bibel. Jeremia 17, Vers 9 zum Beispiel oder 2. Korinther 13, Vers 5. Zweiter Stelle steht, also in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Diese Personen, von denen hier die Rede ist, die waren überzeugt, Christus zu kennen, aber Jesus kannte sie nicht. Man kann also sehr nah an geistliche Realitäten herankommen und doch nicht wiedergeboren sein. 1. Johannes 2, Vers 19 sagt uns dazu, diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Manche waren also nie wirklich Teil von uns. Und wie beschreibt Jesus hier also, wie ist man ein Teil von ihm? Wie beschreibt er das? Indem Jesus ihn kennt. Was damit bedeutet? Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Natürlich kennt Jesus, kennt Gott jeden einzelnen Menschen, faktisch, aber es geht hier um eine Familienzugehörigkeit. Kennen wird in der biblischen Literatur ganz häufig für weit mehr als nur Bekanntschaft oder Anerkennung verwendet, sondern es bezeichnet eine Beziehung. Und hier spiegelt es diese alttestamentliche Redewendung für eine ganz besondere Beziehung Gottes zu seinem Volk wider. Es taucht zum Beispiel in Amos 3, Vers 2 auf, wo es heißt, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt oder auserwählt oder ersehen, darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Gemeint ist also mit diesem Kennen eine Bundesgemeinschaft, ein Bund, zu dem Gott sich stellt. Kennen im biblischen Sinne, das bedeutet liebevolle und beziehungsorientierte Anerkennung. Jesus verwendet das, als er sagt, ich kenne meine Schafe in Johannes 10. Oder in 2. Timotheus 2, wo es heißt, er kennt die Seinen. Das heißt, sie gehören ihm, sie sind in einer Beziehung zu ihm. Es geht hier nicht um Informationswissen, sondern um eine persönliche Beziehung und Zugehörigkeit. Jesus sucht eine echte Beziehung und nicht eine Mitgliedschaft in einem bloßen System. Auch wir kennen viele Menschen, online vor allem, tausende Freunde, hunderte Follower. Aber die Frage ist, kennen wir sie wirklich? Wir definieren uns über Netzwerke, Follower, Kontakte und so weiter, doch Jesus fragt, bist du mein? Du kannst vielleicht die Biografie eines Stars auswendig kennen, in- und auswendig, und meinst ihn wirklich dadurch zu kennen, aber das heißt nicht, dass er dich kennt. Das ist das Entscheidende hier. Ich kenne dich. Das ist der süßeste Satz des Evangeliums. Jesus kennt dich nicht nur beim Namen. Er hat dich gewollt, lange bevor du ihn gesucht hast. Er hat dich mit seinem Blut teuer erkauft und er hält dich fest, jetzt, morgen und in Ewigkeit. Und wenn er dich kennt, bist du für immer sicher. Darum ruhe in seiner Gnade und lebe aus der Freude, dass du schon ihm gehörst. Das größte Geschenk des Evangeliums ist nicht nur, dass du Jesus kennst, sondern dass er dich kennt. Wer zu ihm kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Deswegen lass heute alles los. Lass alles fallen, was dich irgendwie von ihm trennt. Geh zu ihm, er ruft dich bei deinem Namen. Und zu denen, die schon eine Beziehung zu ihm haben, pflege diese Beziehung zu Jesus. Suche das Gebet, das Gespräch mit Gott. Lese sein Wort, höre auf ihn. Und lebe im Gehorsam, nicht weil du dir das Himmelreich verdienen kannst, sondern aus Liebe zu ihm. Und finde Sicherheit in deiner Kenntnis, nicht in deinen Leistungen. Finde Sicherheit darin, dass du erkannt und gekannt bist von Jesus. Vielleicht sitzt du heute hier und merkst, Jesus kennt mich gar nicht. Dann will ich dich einladen, dieser Text will dich einladen, lern ihn kennen. Denn bedenke, ohne Jesus wirst du am letzten Tag draußen stehen. Heute ist diese Einladung offen, deswegen komm zu ihm. Warum kommst du also in den Himmel? Die Antwort ist nicht dein Bekenntnis rettet dich, sondern Christus. Er hat getan, was du nicht konntest, und er lädt dich ein, in seiner Gnade zu lieben. Kann es sein, dass du dich selber täuscht? Deine größten Erfolge, die sind wertlos, wenn dein Herz nicht bei Jesus ist. Nur in ihm bekommen deine Werke Leben und dann auch Bestand. Und die wichtigste Frage, kennt dich Jesus? Das größte Vorrecht im Leben ist es nicht, dass du Jesus kennst, sondern dass er dich kennt. Und wenn er dich kennt, bist du für immer sicher. Deswegen will uns der Text sagen, nicht was du sagst, nicht was du tust, sondern ob Jesus dich kennt, das entscheidet ewig. Dieser Text ist eine Warnung, definitiv. Aber er ist auch eine Einladung. Heute kannst du echte Sicherheit haben, nicht in deiner Leistung, sondern in Christus selbst. Jesus ist der Einzige, der den Willen des Vaters perfekt erfüllt hat, der unsere Täuschungen durchschaut und uns doch einlädt, ihm zu vertrauen. Er lädt uns ein und der, wenn wir einmal ihm gehören, der unseren Namen unauslöschlich in seiner Hand geschrieben hat. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr dafür, für deine Worte der Wahrheit. Sie sind manchmal erschütternd, aber es war für uns und ist für uns auch ein notwendiger Realitätscheck. Ich danke dir so sehr, dass wir wissen dürfen, dass wir nur allein durch dich gerettet sind und dass du allein unsere Hoffnung bist. Herr, ich bitte dich, dass wir immer wieder neu daran erinnert werden, wenn wir dahin tendieren, irgendwie uns viel auf unsere eigenen Leistungen einzubilden. Herr, ruf uns in Erinnerung, dass wir allein die Verbindung zu dir brauchen, aus der Leben strömen kann. Und ich will dich für jeden bitten, der hier unter uns sitzt, der meint vielleicht Christ zu sein, aber gar nicht zu dir gehört, den du nicht kennst. Herr, ich bitte dich, dass du ihm die Augen öffnest und dass sein Wort lebendig werden darf in seinem Herzen und er eine echte Beziehung zu dir anfangen darf. Dank dir, Herr, dass du uns liebst und es gut meinst und dass du rufst und einlädst zu dir, ein Leben mit dir in Fülle zu leben. Amen.